Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Der Streit um die Erdgaspipeline Nord Stream 2 spitzt sich seit einigen Tagen noch einmal zu. Bald dürften US-Sanktionen gegen beteiligte Firmen in Kraft treten. Was das für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet, wo die Pipeline ihr Ende aus Russland kommend erreicht, das besprechen wir gleich. Angesichts des geplanten Kohleausstiegs schauen wir ins Rheinische Revier. Dort werden bereits stillgelegte Tagebauten schon heute in einen ökologisch nutzbaren Zustand zurückgeführt. Und was Fachkräfte Mängel für dramatische Folgen haben können. Das zeigt sich derzeit in Berlin. Dort nimmt die Charité-Klinik vorerst keine neuen Kinderkrebspatienten auf. Dass in Deutschland Fachkräfte Mangelware sind, das ist keine Neuigkeit. Gestern hat die Bundesregierung Schritte beschlossen, mit denen Arbeitskräfte aus dem Ausland leichter in Deutschland einen Job annehmen können. Und davon erhofft sich besonders die Pflegebranche eine Entlastung. Sie ist chronisch unterbesetzt und dass das auch große gesundheitliche Konsequenzen haben kann, das zeigt jetzt ein Fall aus Berlin. Die renommierte Charité behandelt nämlich zumindest vorübergehend keine neuen Kinder, die an Krebs erkrankt sind. Der Grund ist Personalmangel. Anja Nehls berichtet darüber.
Vor 8 Jahren erhielt Kati Polenz die Diagnose Knochenkrebs. Die damals 12-Jährige war seitdem regelmäßiger Gast auf der Kinderonkologiestation der Charité und bekam Chemotherapie. Allerdings nicht immer auf der Kinderkrebsstation, erinnert sich ihre Mutter Christina Polenz.
Wenn dann die nächste Chemo anstand zum Beispiel, dann mussten wir vorher anrufen, ob überhaupt ein Bett frei ist. So. Und dann ist aber aus Personalmangel werden dann noch 3-4 Betten gesperrt. Wenn dann aber kein Bett auf der Onko frei ist, wird man auf irgendeine andere Station verteilt. Da sind aber wieder die Leute nicht geschult. Die können mit zum Beispiel diesem Broviak-Katheter, den die haben, können die nicht mal umgehen.
Und dann werde es für die betroffenen Kinder wegen der Infektionsgefahr ganz schnell lebensgefährlich. In der vergangenen Woche musste die Kinderonkologie der Charité wegen Personalmangels sogar 2 Patienten abweisen und zu anderen Behandlungszentren vermitteln. In der nächsten Woche sei der Personalengpass aber überwunden, verspricht Ulrich Frey von der Charité im RBB.
Bis dahin können wir die Chemotherapien, die bereits laufen, bei Kindern, die schon länger in Behandlung sind, durchführen. Dort sind wir zeitlich ein bisschen in Verzug gekommen, aber inzwischen ist das aufgeholt, sodass da keine Gefahr für die Kinder besteht und die Therapie sachgerecht weitergeführt werden kann.
Dass Patienten wegen Personalmangels an Kliniken in Deutschland gar nicht oder nicht optimal behandelt werden können, ist kein Einzelfall. Sogar Schwangere und Notfälle werden abgewiesen. Seit Beginn dieses Jahres gibt es für bestimmte Abteilungen in Krankenhäusern Pflegepersonaluntergrenzen, die das Bundesgesundheitsministerium eingeführt hat. Wenn es zum Beispiel auf der Intensivstation nicht für 2,5 Patienten mindestens einen Pfleger gibt, müssen Betten gesperrt werden. Bundesweit fehlen 50 bis 100.000 Fachkräfte in der Kranken-, Kinder- und Altenpflege. Katis Mutter erzählt, dass jeder Einzelne sich auf der Kinderkrebsstation der Charité über die eigene Belastungsgrenze hinaus rührend um sie und ihre Tochter gekümmert habe. Besonders erinnert sie sich an den Moment, als Kati das erste Mal die Haare ausfielen.
Ja, und ich bin dann auch natürlich total in Tränen ausgebrochen. Und da braucht man dann einfach Leute, die einen dann auffangen, die einen in den Arm nehmen, die sagen, komm, wir gehen einmal kurz vor die Tür, weil ich musste dann echt vor die Tür. Und dann hat eine andere sich um Kati gekümmert in dem Moment. Und da ist einfach intensivste Betreuung nötig, weil es auch von der Psychologie total wichtig ist, dass da jemand ist.
Personalmangel in der Pflege ist kein neues Problem. Nach 7 bis 8 Jahren verlassen laut Verdi im Durchschnitt Pflegekräfte erschöpft ihren Beruf. Er gilt als unattraktiv und schlecht bezahlt. An der Charité ist zurzeit jede 5. Stelle in der Kinderonkologie nicht besetzt. Obwohl Krankenpfleger durchschnittlich 500 € mehr verdienen als Altenpfleger, obwohl die Charité einen guten Namen hat, Und obwohl sie mit einem Tarifvertrag vor 3 Jahren Vorreiter war, sei Personal kaum zu finden, erklärt Ulrich Frey von der Charité.
Man wirbt, man geht auf Pflegemessen, man versucht alles Mögliche, um Pflegekräfte zu gewinnen. Geld allein ist es nicht. Wir haben den Eindruck, dass mehr andere Bedingungen in der Stadt, zum Beispiel auch Wohnraum oder solche Dinge, eine Rolle spielen. Und ganz besonders sind die Spezialisten, die Intensivmediziner, die in der Neonatologie arbeiten und die in der Krebsstation arbeiten. Diese Spezialisten fehlen ganz besonders. Und die kann man auch nicht durch Personal aus dem Ausland so leicht ersetzen.
Genau darauf setzt jetzt allerdings Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, zumindest kurzfristig. Kranken- und Altenpfleger bräuchten bessere Arbeitsbedingungen. Und das heiße vor allem weniger Stress und mehr Kolleginnen und Kollegen. Und
es geht also darum, in einem ersten Schritt die Probleme zu lindern. Ich sage ausdrücklich zu lindern, weil angesichts der Größe der Aufgabe ist eben alleine mit mehr Ausbildung hier in Deutschland, mit mehr Umschulung, die wir ja auch zusätzlich finanzieren, mit besseren Arbeitsbedingungen rund um die Entlohnung oder Dokumentation alleine nicht reicht, sondern wir werden eben auch Fachkräfte aus dem Ausland brauchen.
Aus Mexiko, den Philippinen oder dem Kosovo sollen diese Menschen kommen. Auch in der Charité arbeiten bereits Pflegekräfte aus dem Ausland. Langfristig soll aber auch in Deutschland mehr Pflegepersonal ausgebildet werden. Durch die Abschaffung des Schulgeldes und eine Akademisierung soll dieser Weg für Schulabgänger attraktiver werden. Bessere Bedingungen seien längst überfällig, meint Christina Polenz.
Das ist einfach beschämend, dass wir in einem der reichsten Länder dieser Erde leben und da einfach für den Einzelnen so wenig bleibt und die Schwestern sind da echt an ihrem Limit. Die haben wirklich alles gegeben, aber die sind dann irgendwann am Limit.
Kathi Polenz ist inzwischen 21 Jahre alt und kämpft immer noch gegen den Krebs.
Aus Berlin war das ein Bericht von Anja Nehls. Es waren gemischte Tage zuletzt mit Blick auf den Klimaschutz. Die UN-Konferenz in Madrid ging aus Sicht nicht nur von Umweltverbänden enttäuschend zu Ende. Dann hat aber überraschend schnell die Bundesregierung ihre Maßnahmen zum Klimaschutz nachgebessert, unter anderem mit einem CO2-Preis von jetzt 25 Euro pro Tonne. Das lange geplante Gesetz zum Kohleausstieg lässt aber noch bis zum kommenden Jahr auf sich warten und damit auch der Streit um Ausgleichszahlungen für Energiekonzerne. Neben Geld geht es in Deutschland beim Kohleausstieg auch um Rekultivierung der alten Tagebauten. Und im Rheinischen Revier ist das zum Teil schon im Gange. Moritz Küpper hat sich das vor Ort angeschaut.
Georg Essert ist vorgelaufen über den matschigen Boden der Sophienhöhe, zeigt auf den kleinen Erdwall, hinter dem es steil bergab geht.
Aber ich glaube, hier kann man noch mal gut erkennen, ne? aus diesem Tagebau raus wird die Landschaft, die wir gerade gesehen haben.
Er schaut über den Erdwall. Tief unten, hunderte Meter entfernt, steht einer dieser gigantischen Schaufelradbagger im Tagebau Hambach. Essers Finger zeigt hinab.
Selbstredend ist das ein großer Eingriff hier in Natur und Landschaft, den wir hier verursachen. Aber die Selbstheilungskräfte der Natur wirken sehr schnell. Und man sieht, daraus werden Lebensräume, die wieder sehr schnell einen hohen Wert haben.
Leiter der Forschungsstelle Rekultivierung bei RWE Power, so lautet Essers offizieller Titel. Der 48-Jährige, blauer Pullover, schwarze Hose, braune Haare, ist nahe dem benachbarten Braunkohletagebau Garzweiler aufgewachsen, studierte Ingenieurwesen, kümmerte sich einige Jahre in der freien Wirtschaft um die Renaturierung von Gewässern, bevor er vor etwa 10 Jahren begann, sich um die Renaturierung des Tagebau Hambachs zu kümmern. Er zeigt auf die Erdmassen, die der Schaufelradbagger freigelegt hat, auf Sand, auf Ton und schwenkt seinen Blick vom Loch rüber auf die andere Seite, auf der Gräser wachsen, Bäume stehen.
Wir haben hier eine riesen Toolbox unterschiedlicher Substrate und wenn wir die klug zusammenbauen und klug rekultivieren, dann ist Rekultivierung auch eine Chance, um was zu erstellen, was artenreicher ist, was für den Menschen sogar noch interessanter ist, als was vorher war.
Er zuckt mit den Achseln.
Und ich glaube, diese große Chance, die wird bei der ganzen Diskussion, die man ja durchaus führen kann, wenn man so einen Tagebau sieht, aber die wird vollkommen oder viel zu wenig gesehen, meine ich.
Sein Blick schweift zurück auf das Loch. Das Rheinische Revier zwischen Aachen, Köln und Mönchengladbach gelegen, ist mit rund 55 Milliarden Tonnen die größte zusammenhängende Braunkohlelagerstätte Europas. Der Tagebau Hambach der tiefste darin. Auf der anderen Seite des Tagebaus liegt der Hambacher Forst bzw. die restlichen 400 Hektar jenes einst 12.000 Hektar großen Waldgebiets, das nun wohl stehen bleiben soll, in dem Aktivisten in Baumhäusern wohnen. Direkt an den Wald wird künftig wohl der große Tagebausee heranreichen, doch noch ist offen, woher die Massen Erdreich und Ähnliches kommen sollen, die steilen Kanten rechts und links vor dem Hambacher Forst abflachen. Georg Esser, der Leiter Forschungsstelle Rekultivierung, sitzt im Auto, fährt auf Schotterwegen durch die Sophienhöhe. Aus dem Fenster zeigen sich unterschiedliche Landschaften, mal sandiger Untergrund, dichter Waldbewuchs, viele kleine Lichtungen und ab und an ein paar kleine Teiche. Esser zeigt auf tote Baumstämme, die einfach in der Landschaft stehen.
Solche Tothölzer in den Beständen drin stehen, wird oft als Marterpfahl belächelt, sollte man aber nicht tun, weil es gibt keinen Baum, der nicht wichtiger Lebensraum für irgendeine Art ist. Fledermäuse, Vögel, für Insekten, aber auch selbst Reptilien, die sich da reinzwängeln.
Laut Esser leben Rehe, Dachse, Füchse, Muffel, Dammwild, natürlich Wildschweine, aber auch viele Kleintiere auf der Sophienhöhe. Im Jahr 1988 begann die Rekultivierung. Mittlerweile ist der 13 Quadratkilometer große Hügel fast komplett bewaldet, ist das Ganze ein Naherholungsgebiet geworden. Auf einer Bank am Wegesrand sitzt ein älteres Paar, schaut in die Landschaft.
Ja, dass langsam wieder alles natürlicher wird, dass alles wieder altbestand ist. Es ist hier noch alles zu jung.
Seine Frau unterbricht ihn.
Mein Geburtsort, der ist praktisch durch Rheinbraun RWE weg. Hat mich damals nicht interessiert, aber heute sage ich hätte das gern meinen Kindern mal gezeigt. Ne? Aber das hier haben wir schon sehr viel genutzt.
Esser fährt weiter, passiert einige künstlich aufgeschüttete Ameisenhaufen. Er, der RWE-Mann, erzählt davon, dass sie auch die enorm trockenen Sommer merken, dass dies auch bei der Aufforstung eine Rolle spielt.
Natürlich macht man sich Gedanken darüber, welche Forstpflanzen verwenden wir jetzt noch. Ob man vielleicht zukünftig auch mal die Pflaumeiche oder die Kastanie verstärkt benutzt als eine Art, die durchaus auch solchen Klimaveränderungen gut mit klarkommt.
Der Wagen stoppt, Esser steigt aus. Läuft einen sandigen Hügel hoch.
Wir sind hier am Höllerhorn, zweithöchster Punkt der Sophienhöhe. Was man hier wunderschön erkennen kann, ist dieser einfache, aber ganz wichtige und wertvolle Satz: Standortvielfalt schafft Artenvielfalt.
Esser zeigt auf den umliegenden Sand.
Die Attraktion der Sophienhöhe, die lebt hier eben nicht von irgendwelchen krachmachenden Besonderheiten, sondern die lebt von dieser Biotopvielfalt, die für uns Menschen auch ein hohes Erlebnis wert hat. Weil von hier aus sehen wir den Kölner Dom, wir sehen von hier aus fast bis ins Siebengebirge.
Und wer einen Tag mit Georg Esser über und durch die Sophienhöhe fährt, bekommt einen Eindruck davon, warum die Rekultivierung hier als vorbildlich gilt.
Wenn alle Bagger hier längst verschwunden sind, wenn die Baumhäuser alle abgebaut sind, dann ist die Rekultivierung das, was über viele Jahrhunderte bleibt. Und deswegen sollte man da nicht einfach irgendwas schaffen oder was Langweiliges schaffen, sondern was richtig Gutes, und die Chance haben wir genau jetzt.
In der Zeit des endgültigen Kohleausstiegs.
Ein Bericht unseres Landeskorrespondenten in Nordrhein-Westfalen, Moritz Küpper. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist eines der umstrittensten Projekte in Europa. Es soll Erdgas aus Russland direkt nach Deutschland transportieren. Und nicht nur Länder wie die Ukraine und Polen haben sicherheitspolitisch deswegen enorme Bedenken. Die Bundesregierung beharrt auf ihrer Version, dass es sich nämlich um ein rein wirtschaftliches Projekt handelt. Doch seit einigen Tagen verschärfen auch die USA den Kurs gegenüber Nord Stream. Das Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen Firmen beschlossen, die am Projekt beteiligt sind. In Deutschland sorgt das vor allem in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern für Aufsehen. Dort soll die Pipeline dann ihr Ende erreichen. Silke Hasselmann ist unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Frau Hasselmann, die US-Sanktionen sind ja noch nicht in Kraft, aber was sind die möglichen potenziellen Auswirkungen auf beteiligte Firmen in Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, es gibt Entwarnungen. Es gibt keine oder wird wohl keine direkten Folgen geben, denn es ist im Grunde genommen alles abgearbeitet, was Mecklenburg-Vorpommern mit diesem Pipeline-Bau zu tun hat. Also einerseits der Hafen Mukran auf der Insel Rügen dürfte nichts zu befürchten haben. Von dem aus sind ja viele Verlegeschiffe gestartet. Auf dessen Gelände lagen zigtausende Rohre, sind mit schwerem Beton ummantelt worden, damit die stabil auf dem Ostseeboden liegen bleiben. Und auch die von Ihnen erwähnte Gasanlandestation in Lubmin bei Greifswald ist so gut wie fertig. Und man muss vor allem sagen, wenn man sich genauer den Text der Amerikaner anschaut, dann zielen diese Sanktionen doch wohl auf die Rohrverlegeunternehmen, die mit ihren hochspezialisierten Schiffen den Pipelinebau realisieren. Und da ist kein deutsches Schiff dabei.
Mhm. Trotzdem dann nochmal dann die Frage mit Blick auf das Projekt insgesamt, wenn man sich dann vor allem auf die deutsche Seite schaut, beziehungsweise auf den Zeitplan, könnte das da irgendwelche Auswirkungen noch haben?
Naja, also diese Leitung besteht ja aus zwei parallel verlaufenden Rohrsträngen und deshalb, der ein oder andere wird vielleicht mit den Zahlen ein bisschen durcheinander gekommen sein. Man hört immer wieder die Leitung 1200 Kilometer lang auf dem Ostseeboden, bevor sie dann am Greifswalder Bodden bei uns anlandet. Und es sind aber zwei Stränge und deshalb sagt man, 2100 Kilometer Rohre sind bereits verlegt. 300 ungefähr müssten es noch sein. Und wenn diese Sanktionen da zwischengrätschen, dann könnte es natürlich schwierig sein, dieses Projekt zu Ende zu bringen. Dann wird kein Gas fließen. Das war ursprünglich bis zum Jahresende geplant. Ist so schon nicht zu halten, weil Dänemark als letztes der beteiligten Anrainerstaaten sich sehr lange Zeit mit seinem Genehmigungsverfahren gelassen hat und erst Ende Oktober zu einem Jahr gekommen ist. Aus diesem Grund hat Nord Stream 2 schon mal vorsorglich im Spätsommer beantragt, ausnahmsweise auch im kommenden Januar bis März Zeitraum den Bau fortführen zu können. Es geht dann noch um einen Lückenschluss von 16,5 Kilometern zwischen Dänemark und Deutschland. Und darüber hat ein Bundesamt zu entscheiden, das gestern eine entsprechende Anhörung durchgeführt hat in Hamburg. Die Behörde will bis Ende dieses Jahres darüber entscheiden, ob Nord Stream dann ausnahmsweise entgegen der bisherigen Umweltauflagen auch in diesem Zeitraum Rohre verlegen dürfte. Ob sie es machen und ob diese Verlegeschiffe, die vor allem aus Norwegen und Italien stammen, sagen, nee, wir machen hier mit Blick auf die US-Sanktionen gar nicht erst weiter, denn wir befürchten, dass uns die Sanktionen treffen und wir lukrative Aufträge im zum Beispiel Golf von Mexiko dann nicht abnehmen oder umsetzen dürfen. Das bleibt natürlich immer noch die Frage.
Welche Rolle spielt Nord Stream 2 und auch die Vorgänger, das Vorgängerprojekt, wenn man so will, Nord Stream 1, wirtschaftlich insgesamt in der Region?
Ja, es spielte insofern immer während der Planungs- und Bauphase eine große Rolle, weil da auch Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern direkt oder als Zulieferer beteiligt waren. Es spielt insofern eine Rolle, das wird öffentlich gar nicht so häufig wahrgenommen, als dass Nord Stream 2 wie viele andere Unternehmen auch etwas Ähnliches vorhaben, die Bauprojekte vorhaben, immer auch dafür sorgen müssen, dass entsprechende ökologische Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Und da sind allein für Nord Stream 2 40 Millionen Euro in Mecklenburg-Vorpommern geblieben, um diverse Ausgleichsmaßnahmen zu finanzieren. Also sei es nun die ökologische Sanierung des Peenestromes oder auch die Rekultivierung alter Apfelsorten. Sowas ist dann alles dabei. Wenn das Gas erstmal fließen sollte, ja, dann fließt es bis hierher und fließt dann auf der erdverbundenen Röhre weiter quer durch Deutschland und Westeuropa.
Und noch ganz kurz vielleicht zum Schluss die Kritik, die es aus der Ukraine und aus Polen unter anderem gibt. Interessiert das niemanden dort?
Doch, das interessiert die Landesregierung, das interessiert auch ganz viele Leute hier aus der Bevölkerung, die sich ganz überwiegend fragen, mit welchem Recht eigentlich die bisherigen Transitländer meinen, sie könnten von Russland fordern, russisches Gas, das für Westeuropa bestimmt ist, nun auch weiterhin durch ihre Länder zu führen, in einer erstens ja auch doch recht alten Leitung schon, dann mit Umleitung und dann auch noch dafür erhebliche Transitgebühren haben wollen, was das Gas für hiesige Abnehmer verteuert. Das verstehen die Leute nicht.
Danke, Silke Hasselmann. Am Ende von Deutschland heute mit Peter Sawicki.